Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Ob Ich und Kaminski, Die Vermessung der Welt oder Ruhm, Daniel Kehlmanns Romane sind Bestseller. In den letzten 3 Jahren ist der Autor aber verstärkt auch in der Theater- und Filmwelt in Erscheinung getreten. Immer wieder hat er Drehbücher geschrieben. So zum Beispiel zu seinem Zwei-Personen-Stück Heiligabend. Bei Arte und im ZDF ist nun der Film zu sehen. Das Verhör in der Nacht heißt er. Matti Geschonek hat Regie geführt und Charlie Hübner spielt darin einen Polizisten, der die Philosophiedozentin Judith, gespielt von Sophie von Kessel, am Weihnachtsabend in ihrem Hotelzimmer verhört. Sie soll mit ihrem Ex-Mann einen Bombenanschlag geplant haben. Das Verhör wird zum Wortduell zwischen den beiden, ein Wortduell auch über Politik.
Das hier mag ein schlechtes System sein.
Aber es ist immer noch das Beste, das es gibt. Diesen profunden, geistreichen und originellen Satz habe ich allmählich oft genug gehört.
Vielleicht, weil er stimmt.
Aber was, wenn er nicht stimmt? Was, wenn es nicht das beste System ist? Was, wenn es eigentlich ein grausames System ist, das die Menschen ausbeutet und sie in Angst und Unwissenheit hält und sich im Augenblick sogar ganz von der Demokratie verabschiedet? Hm? Was dann?
Ein Ausschnitt aus dem Film Das Verhör in der Nacht. Ich habe mit Daniel Kehlmann gesprochen. Zunächst über den Reiz, dieses Zwei-Personen-Wort-Duell von einem Theaterstück in einen Film umzuarbeiten.
Ja, das, was erstmal ein vielleicht Befremden erzeugt an der Idee, kann man das machen, ein Film, und man sieht die ganze Zeit nur zwei Leute oder es sprechen nur zwei Leute. Genau das hat mich dann daran interessiert. Kann man das machen? Ein Film und man sieht die ganze Zeit nur zwei Leute sprechen. Geht das überhaupt? Und ich habe auch sofort gesagt, also wenn wir das machen, dann muss es aber bei dieser puristischen Anordnung bleiben. Also es können da nicht plötzlich andere Leute auftreten und mitreden. Und es war dann aber auch sofort klar, dass der Produzent, Herr Elschott, und der Regisseur, Matti Geschonek, dass die das auch überhaupt nicht anders wollten. Also ja, das hat mich dann interessiert. Kann man das überhaupt machen und wie?
Sie bewegen sich ja plötzlich auch im Fernsehen in einem Kontext, wo das Krimi-Genre sehr populär ist. Und Ihre Anlage vom Plot her ist ja auch so ein bisschen Krimi, ne? Es gibt Terrorverdächtigen, Polizisten, eine eventuell tickende Bombe, einen Kampf gegen die Zeit. Also es klingt ja erstmal nach Action, aber wie Sie schon beschrieben haben, es ist ja eher eine puristische Anordnung und ein Verhör, dessen ganze Spannung sich ja aus der Kommunikation speist. War das dann für Sie auch ein Spaß an einem bewussten Gegenentwurf zu den im deutschen Fernsehen sonst üblichen Krimikonventionen zu arbeiten?
Also es lief darauf hinaus, dadurch war das ein Spaß, ja. Dazu kommt, dass das auch Schauspieler sind, die man beide schon in Krimis gesehen hat. Und es war dann schon interessant, alles in den Dialog zu verlagern. Und eben auch, was mich auch in dem Stück gereizt hat, wird dann natürlich im Fernsehen noch relevanter, den terroristischen Hintergrund nicht einfach vorauszusetzen, sondern wirklich zu erforschen. Die Frage, was beschäftigt so jemand, wie kann das auch verständlich sein? Und in gewisser Weise muss ja in einem Stück, das funktioniert, und dann eben auch in einem Film, der danach gemacht wird, jede Figur Recht haben. Das heißt, auch der mögliche Terrorist, in dem Fall die mögliche Terroristin, muss in gewisser Weise Recht haben, aus ihrer eigenen Position heraus. Sonst macht man sich's zu leicht. Und das ist dann natürlich auch etwas, was man so im Fernsehen auch nicht jeden Tag machen kann oder auch nicht jeden Tag sieht.
Das war ja aber auch was, was in der Vorlage schon die Herausforderung war, oder? Also es geht ja um diesen verbalen Machtkampf zwischen den beiden. Inwieweit haben Sie das nochmal umgearbeitet, dass dieses Dominanzverhalten der beiden, dieser Kampf um die Dominanz, was sich ja immer wieder verschiebt, fürs Fernsehen gut funktioniert?
Also wir haben eine wesentliche Entscheidung getroffen, Matti Geschonek und ich, nämlich im Stück läuft das Ganze in Echtzeit. Also im Stück ist der mögliche Anschlag genau Mitternacht geplant und es läuft tatsächlich eine Uhr. Und dadurch kann man im Publikum auch auf die Uhr schauen und kann sehen, wie sehr sich der Anschlag nähert, wie viel Zeit der Polizist überhaupt noch hat für sein Verhör. Das haben wir uns gleich am Anfang entschieden wegzulassen, weil während die Uhr auf der Bühne ja wirklich real ist und man die laufende Zeit mit den Schauspielern teilt, wäre das im Film klar als Gimmick erkennbar gewesen. Diese Dringlichkeit, die Echtzeit im Theater erzeugt, ist im Film nicht zu machen und deswegen haben wir das weggelassen. Und dadurch gibt es eine noch stärkere Konzentration auf den Dialog und das Gespräch zwischen den beiden. Und dann kommt etwas hinzu, was zunächst mal selbstverständlich ist, aber dann in der konkreten Arbeit auch überhaupt nicht selbstverständlich. Nämlich im Film kann man viel leiser sprechen, man kann Großaufnahmen machen, man kann viel näher an die Schauspieler herankommen. Und das heißt, man kann auch sehr stark Konflikt zurücknehmen und verinnerlichen, weil man die Schauspieler wirklich von der Nähe sieht. Und das war besonders interessant für Sophie von Kessel, weil sie es ja auch auf der Bühne gespielt hatte. Sie hatte das Stück in München gespielt und ich glaube, das war wirklich nicht leicht für sie, hat sie mir auch erzählt, und sie hat es ganz wunderbar gemacht. Sie hat die Rolle wirklich völlig anders angelegt.
Es ist interessant, was Sie sagten mit der Echtzeit, dass Sie beschlossen haben, dass das im Film nicht funktioniert, weil ja ganz viele Filme auch immer genau mit Echtzeit spielen. Und die Serie 24, das war ja die Grundidee der ganzen Serie. Ich würde gerne nochmal auf die Dialoge kommen. Also wie Sie schon sagten, das ist so ein Kammerspielkampf zwischen einem Staatsschützer und einer Philosophieprofessorin. Und Sie diskutieren ja viel auch über das Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit und der Frage, ob der momentane Staat das beste System sei oder ein grausames System, das sich mehr und mehr von der Demokratie verabschiedet. Das sind Themen, die im deutschen Kontext ja schon lange aktuell sind, wenn man an die RAF denkt oder so. Aber haben Sie dieses Thema in den letzten 3 Jahren, seitdem das Theaterstück uraufgeführt wurde, 2017 nochmal anders gedacht?
Es ist natürlich richtig, was die Professorin sagt, geht in Richtung, also linker Terrorismus und damit automatisch in Richtung RAF. Es kam tatsächlich mit einem Regisseur, der das später am Theater gemacht hat, es gab ja mehrere Aufführungen, kam die Frage auf, wäre es nicht sogar zeitgemäßer, wenn das rechter Terrorismus wäre? Da habe ich gesagt, ja, ich verstehe den Gedanken, aber der rechte Terrorismus, den kann ich nicht so schreiben, dass man das Gefühl hat, der könnte auch Recht haben in gewisser Weise. Der hat einfach in gar nichts Recht, weil eben auch keine humanistische Grundintention ihm zugrunde liegt. Das heißt, das könnte vielleicht jemand anderer machen. Ich sage nicht, das geht nicht, aber das kann und will ich nicht machen. Es ist natürlich wahr, dadurch, dass linker Terrorismus bei uns nicht mehr so ein Thema ist und nicht mehr so existiert, bekommt das automatisch in manchen Momenten der Diskussion zwischen den beiden eine gewisse Retro-Atmosphäre, weil das Debatten der 70er Jahre waren. Aber sie bringt ja auch Beispiele über zeitgenössische heutige Unterdrückung, die das Thema relevant machen. Dass es nicht mehr in Mode ist, heißt ja nicht, dass sie nicht auch in gewisser Weise, wohl nicht bis zur letzten Konsequenz, aber zumindest ihrem Ansatz recht haben kann.
Ich würde gerne noch ein ganz bisschen, mich interessiert auch das Thema, wie Sie sich in der Literatur und im Film bewegen. Denn Sie haben ja auch schon mehrere Drehbücher für Filme geschrieben, also für die Literaturverfilmung Ihres eigenen Romans, die Vermessung der Welt oder auch jetzt für Daniel Brühls Regiedebüt Nebenan. Interessant ist ja auch zum Beispiel, wie Sie in der Vergangenheit mit den literarischen Vorlagen umgegangen sind, also bei die Vermessung der Welt. Haben Sie im Roman auf Dialoge verzichtet? Das war indirekte Rede und im Film setzen Sie dann darauf. Was haben Sie im Laufe Ihrer Erfahrung mit dem Schreiben für Film gelernt, was die Dialoge für den Film und Sprache im Film angeht?
Also das widerspricht jetzt ein bisschen dem Ansatz bei Verhör in der Nacht, weil dieser Film wirklich nur Gespräch ist letztlich, aber eben sehr dramatisch aufgeladenes Gespräch durch die Verhörsituation. Aber ansonsten habe ich gelernt, ich habe auch gerade für Detlef Buck eine Thomas-Mann-Adaption geschrieben, also die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Das wird auch Anfang nächsten Jahres ins Kino kommen, wenn es dann überhaupt Kinos gibt, aber der Film ist abgedreht. Ich habe gelernt, dass diese Regel, dass in einem Drehbuch jede Szene, die länger ist als 1,5 Seiten, schon anfängt zu lang zu sein, dass das stimmt. Also man muss schon einen guten Grund haben, wenn eine Szene länger ist als 1,5 Seiten. Und das heißt, ein Film, besonders wenn man was adaptiert, ist dann wirklich schon sehr stark auch ein Medium der Konzentration, der Verdichtung. Man muss alle Konflikte irgendwie in die Dialoge bringen, in das dialogische Geschehen zwischen den Schauspielern. Und man hat nicht so viel Zeit. Das Merkwürdige ist, Wenn in einem 500-Seiten-Roman man sich mal für 20 Seiten langweilt, das macht überhaupt nichts. Ich finde, Proust ist der größte Romanautor aller Zeiten und man langweilt sich oft in der Suche nach der verlorenen Zeit und das macht aber nichts. Das nimmt man gerne in Kauf, das stört einen nicht. Im Theater ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal ein wenig durchhängt, aber es ist viel schlimmer. Man hat viel weniger Langeweile-Toleranz im Theater und man hat überhaupt keine im Film. Ich habe da keine größere Theorie, warum das so ist. Es ist einfach so.
Dann gibt es ja auch noch so die Frage der Perspektive, die in der Prosa ja anders funktioniert als im Film. Also sowas wie einen unzuverlässigen Erzähler, mit denen sie ja viel auch in der Literatur spielen. Das muss ja irgendwie mit anderen Mitteln in den Film überführt werden. Ändert das für Sie auch etwas im Denken beim Schreiben für den Film?
Ja, ich glaube, man muss wirklich anders denken beim Film. Und im Film muss man wirklich die Perspektive anders denken. Weil was heißt das eigentlich, die Perspektive ist bei einer Figur? Letztlich ist die Perspektive ja bei der Kamera. Aber trotzdem ist sie dann auch bei einer bestimmten Figur, weil die Kamera auf eine gewisse Art diese Figur mehr mag als die anderen sozusagen. Und das ist im Film ganz wichtig, dass man diese Klarheit bekommt, bei wem sind wir jetzt gerade? Und das hat man zum Beispiel im Theater so nicht. Im Theater stehen alle Schauspieler und alle Figuren nebeneinander auf der Bühne und man kann nicht kontrollieren, wo die Kamera hinschaut. Man ist bei allen, sie sind viel gleichberechtigter. Im Film gibt es eben immer diesen Blick der Kamera, den man mitdenken muss beim Schreiben. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man konkret mit einem Regisseur zusammenarbeitet. Also ich habe noch nie einen Film ins Nichts hineingeschrieben, ohne zu wissen, wer den inszenieren könnte. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass man von Anfang an mit dem Regisseur zumindest ein gewisses Grundeinverständnis hat. Ja, sonst läuft das ins Leere.
Eine letzte Frage habe ich noch. Haben Sie das Gefühl, dass das Schreiben von Drehbüchern auch eine Rückwirkung auf das Schreiben von Prosa hat?
Ich glaube schon. Also definitiv war das so beim Schreiben fürs Theater. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich auch meine Prosa szenischer geworden ist und dass ich mehr in Szenen denke, seitdem ich angefangen habe, fürs Theater zu schreiben. Das hat mir wirklich sehr geholfen und auch meine Arbeit als Romanautor erweitert. Ich habe jetzt eben vor allem die letzten 3 Jahre viel an Drehbüchern gearbeitet. Ich bin noch nicht sehr weit mit dem neuen Roman, aber ich habe das Gefühl, dass es wiederum mich dazu bringt, mehr bildlich zu denken. Weil das ist ja doch dann ein wichtiger Unterschied wieder zwischen Theater und Film, dass im Film das Bild eben doch so wichtig ist. Immer auch die Frage der Umgebung, was passiert da, was sieht man da. Und da ist eben dann auch wieder die Arbeit mit Regisseuren sehr lehrreich. Dass bei Felix Krull eine Szene, die ich einfach in einem Innenraum verortet habe, ein langes Gespräch, dass dann Detlef Buck sagt, das machen wir draußen, da passiert was im Hintergrund. Und dann sagt man, ja klar, ist Film, da sollte besser was im Hintergrund passieren. Und das führt dann doch wieder zu so einer generellen Öffnung. Und das andere auch, natürlich, wenn man in Film schreibt, hat man natürlich ganz oft zu tun mit der Frage, lohnt sich das? Ist das zu teuer? Also nochmal, bei Felix Krull gibt es eine wunderbare Szene bei Thomas Mann in einer Zirkusarena. Ich habe das zunächst mal ins Drehbuch reingeschrieben. 2 Minuten, tolle Szene, nicht wichtig für die Handlung, aber eine schöne Erweiterung des Charakters, wo er als Kind ins Kino geht. Dann sagt natürlich sofort der Produzent mit Recht, du, das kostet 1 Million und dauert 2 Minuten und bringt den Film nicht weiter. Sag mal, ja, stimmt eigentlich und streicht das wieder. Aber wenn man dann an den Schreibtisch wieder zurückgeht und Prosa schreibt, dann freut man sich doppelt, dass man jede teure Abschweifung machen kann. Und auch ganz wichtig, dass man nachdrehen kann, unter Anführungszeichen. Beim Film ist es ja so, wenn der Film fertig ist und man hat nicht eine teure Hollywood-Produktion, dann ist er fertig. Bei der Prosa, wenn das Manuskript fertig ist und es fällt einem noch ein, kann man zurückgehen und alles umschreiben. Und das kommt einem ganz selbstverständlich vor, bis man mal Film gemacht hat. Und wenn man mal Film gemacht hat, dann freut man sich so an dieser Möglichkeit, nachdrehen zu können auf dem Papier, so viel man möchte.
Jetzt gibt es erstmal die Möglichkeit, das Ergebnis Ihrer Arbeit als Drehbuchautor zu erleben. Der Film Das Verhör in der Nacht läuft am Freitag, den 27. November um 20.15 Uhr bei Arte, am 30. November zur gleichen Zeit im ZDF und ist schon jetzt online in den beiden Mediatheken zu finden. Vielen Dank, Daniel Kehlmann.
Sehr, sehr gerne.